Heute Morgen predige ich über Lukas, Kapitel 1, Vers 39, folgende. Lukas, Kapitel 1, Vers 39, folgende. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und wanderte eilends nach dem Bergland in eine Stadt Judas und trat in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und brach mit lauter Stimme in die Worte aus: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir dies zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind mit Frohlocken in meinem Leib. Und selig ist die, welche geglaubt hat, dass sich erfüllen wird, was vom Herrn zu ihr geredet worden ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Heiland, dass er hingesehen hat auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von jetzt an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat mir der Mächtige getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die hochmütig sind, in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hinweggeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, zu Gedenken der Barmherzigkeit, wie er geredet hat zu unseren Vätern, gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb gegen 3 Monate bei ihr und kehrte dann nach Hause zurück. Seine Begegnung zwischen 2 Frauen und zwischen 2 Kindern. Maria ist gerade am Anfang ihrer Schwangerschaft mit Jesus und ihre Verwandte Elisabeth ist schon seit ungefähr 6 Monaten schwanger mit dem werdenden Johannes dem Täufer. Nun besucht Maria Elisabeth und hat dabei eigentlich ein doppeltes Erlebnis. Die Kinder begrüßen sich, als Elisabeth diesen Gruß hört von Maria, sagte sie: Dieses Kind in meinem Körper ist vor Freude. Ja, sie sagte gehüpft, das heißt, sie spürte, dass da einfach ein Freudenausdruck war. An der Stelle ist sicher erlaubt, darüber nachzudenken, wann fängt eigentlich das menschliche Leben an? Fängt es an, wenn das Herz schlägt, dieses Embryos am 18. Tag der Schwangerschaft ungefähr? Fängt es an, wenn man nach 4 Wochen die Hirnstromkurve dieses kleinen Wesens messen könnte? Fängt es an, wenn es geboren wird, wenn es also auch eine juristische Person wird? Mediziner haben es einmal so formuliert, sie haben es negativ formuliert und haben gesagt, während der ganzen Schwangerschaft gibt es eigentlich keinen Zeitpunkt, an dem man sagen könnte, dass es kein menschliches Leben wäre. Ich denke, dass das Leben des Menschen bei der Zeugung beginnt, aber in der Bibel ist eigentlich der Anfang noch viel früher. Von Jeremia, diesem Propheten, heißt es zum Beispiel: Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Das heißt, ehe auch die Zeugung stattfand, hatte ich schon einen Plan mit dir. Da wird deutlich, dass Leben eigentlich immer von Gott kommt. Leben kommt immer von Gott. Kein Mensch kann Leben herstellen. Er kann es höchstens vernichten, aber in der Lage, Leben herzustellen, ist kein Mensch. Oder in dem Psalm 139, Vers 16 heißt es: Alle meine Tage waren in deinem Buch, sie waren geschrieben und wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, Gott hatte schon einen genauen Ablaufsplan dieses Lebens vor sich, als dieser Mensch noch gar nicht da war. Gott hat einen Plan, das wird auch hier deutlich mit Jesus, mit diesem noch verborgenen Jesus und mit Johannes, der auch noch verborgen ist in seiner Mutter. Und die Elisabeth bekommt an dieser Stelle eine Art prophetischen Durchblick geschenkt, dass sie plötzlich erkennt, dass hier die Mutter ihres Herrn zu ihr kommt. Woher sollte sie das wissen, wenn die Maria schwanger war? Woher wusste sie, dass das die Mutter ihres Herrn ist? Das konnte ihr nur Gott klar machen, denn sonst hätte sie das nicht wissen können. Sie hat so eine Art prophetischen Durchblick gehabt und dann Maria gelobt. Und Gott gelobt. Ich finde das schön, auch heute manchmal zu entdecken, dass Menschen irgendwo einen Durchblick bekommen in geistlichen Dingen, dass sie plötzlich etwas verstehen, was ihnen keiner erklärt hat. Manchmal erlebt man das bei jungen Christen, wo sie plötzlich Zusammenhänge erkennen, die ihnen niemand klar gemacht hat. Eigentlich haben sie es nur von Gott her verstanden. Ich persönlich denke zwar, dass die Gabe der Prophetie heute erloschen ist, weil Gott alles, was er sagen wollte, in der Bibel niedergelegt hat, aber Durchblicke schenkt Gott auch heute noch, manchmal spontan, manchmal in der Klarheit wachsend. Elisabeth hat dann Gott gelobt, sie hat einen Segenswunsch über Maria ausgesprochen und es hat die Maria sicher sehr gefreut, denn bisher war sie ja mit dieser Information, dass sie den Messias zur Welt bringen würde, wohl ziemlich alleine. Der Einzige, der das noch wusste, war ihr Verlobter, der Josef, und dann war wahrscheinlich schon Schluss. Aber jetzt wurde sie bestärkt, Maria, was in dir heranwächst, ist wirklich dieser kommende Messias. Sie wurde gelobt, weil sie geglaubt hat, dass sich erfüllen wird, was vom Herrn zu ihr geredet worden ist. Das finde ich wichtig, dass sich erfüllen wird, was vom Herrn zu ihr geredet worden ist. Das heißt, Gott gibt eine Zusage, aber die Erfüllung kommt sehr viel später. Das ist so wie eine Brücke mit zwei Pfeilern. Der eine Pfeiler heißt Zusage und der andere heißt Erfüllung. Und der Brückenbogen, der sich darüber spannt, ist die Spannung unseres Glaubens. Dass wir Glauben sozusagen von dem einen Pfeiler uns zum anderen bewegen und dann später auch die Erfüllung erfahren. Es ist ein Vorgang, den jeder Christ kennt, der wirklich mit Jesus lebt, dass ihm irgendwann Gott einmal, oft schon bevor etwas geschah, vorher zum Beispiel ein Bibelvers mitgab und ihn ermutigte, ehe er dann vielleicht in eine schwierige Situation kam. Aber dieser Vers hat ihm schon die Richtung gezeigt und er vertraut, was mir gesagt wurde, wird sich auch erfüllen. Das geschieht nicht so häufig, aber ich denke, dass wahrscheinlich die meisten Christen so Ähnliches erleben, schon zusagen, ehe das Ereignis kommt und sie glauben dann und erfahren im Nachhinein, es ist genauso gekommen, wie es mir gesagt wurde. Gottes Plan steht fest, deshalb wäre es wichtig zu ergründen, was hast du mit mir vor? Maria war ein wesentliches Werkzeug Gottes, um den Messias auf die Welt zu bringen und sie freute sich sicher darüber, war wahrscheinlich auch ein bisschen erstaunt, dass gerade sie, dieses einfache Mädchen aus Israel, den Messias zur Welt bringen sollte. Und so gibt es manchmal Leute, die relativ unbedeutend im Hintergrund bleiben, aber jemand geistlich gesehen zur Welt bringen, der sehr viel mehr an Bedeutung gewinnt als sie selbst. Ich denke an eine Frau, die neben einem Gymnasium wohnt und für die Schüler jahrelang gebetet hat, dass Gott dort etwas tut in diesem Gymnasium. Sie hat dann einem Schüler ein Neues Testament geschenkt, der legte es aber auf sein Bücherbord und las es die nächsten 2 Jahre nicht. Dann las er es, war fasziniert von dem, was er über Jesus hörte, und hat angefangen, mit Jesus im Gebet zu sprechen und das auch in seiner Klasse mitgeteilt, dass er jetzt eine neue Beziehung zu Jesus hat und hat eine ganze Reihe seiner Mitschüler gewonnen für diesen Glauben an Jesus. Sie haben dann in den Sommerferien Ferieneinsätze gemacht, evangelistischer Art auf der Straße in Amerika. Als Studenten sind sie dann mehrere Monate in solche Einsätze gegangen nach Südamerika und daraus ist inzwischen eine Bewegung geworden, die viele kennen von uns, OM, Operation Mobilization, inzwischen mit vielen Hunderten von vollzeitlichen Mitarbeitern. Sie unterhalten alleine 2 Missionsschiffe. Auf einem dieser Schiffe ist eine junge Dame unserer Gemeinde, Katja Geis, um dort für 2 Jahre mitzuarbeiten. Es fing an mit einer Frau, die keiner kennt von uns, die neben einer Schule wohnte und dort jahrelang gebetet hat. Ein Werkzeug, das vielleicht relativ unbekannt bleibt, aber das, was durch sie entstanden ist, das kennen sehr viele. Ich denke an einen Prediger, der eine kleine Gemeinde hatte, so 20, 30 Leute. Er hatte eine sehr einfache Art zu predigen, keine hohen Gedanken. Und in einer Predigt sagt er immer wieder, schau hin zu Jesus müsst ihr sehen. Und das hat er ganz oft wiederholt. Da war ein junger Mann von, eigentlich ein Teenager von etwa 16 Jahren dabei. Der hat es an diesem Tag zum ersten Mal begriffen, zu Jesus müsst ihr sehen. Und da ich ihn ja mit den Augen nicht sehe, heißt es ja mit den inneren Augen sich ihm öffnen, gerade auch im Gebet. Und das hat er getan. Und dieser Teenager, der dann ziemlich bald auch begann zu predigen, wurde später einer der berühmtesten Prediger Englands mit dem Namen Spurgeon. Durch ihn sind Hunderte von Leuten zum Glauben gekommen an Jesus. Dieser kleine, unbekannte Prediger mit diesen 20, 30 Gläubigen, der blieb unbeachtet, aber er war eigentlich das Werkzeug Gottes, um einen relativ berühmten Christen zum geistlichen Leben zu führen. So kann es sein, dass Gott diesen oder jenen von uns gebraucht, nicht um selbst in den Vordergrund zu treten, sondern vielleicht um einem anderen zu geistlichem Leben zu verhelfen, den Gott dann zu einem Segen setzt für viele, vielleicht sogar bis ans Ende der Welt. Maria war also ein Werkzeug in der Hand Gottes. Es gab in der Bibel schon einen ersten Hinweis auf Maria, der sehr versteckt ist, den viele Leute überlesen. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 heißt es, da sagt Gott dieser Schlange im Garten Eden, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir nach dem Kopf treten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Hier ist also die Rede von einem sterbenden Sieger, der der Schlange den Kopf zertritt, aber da er auch gebissen wird, dabei selbst sein Leben verliert, also ein Hinweis auf Jesus, der sterbend seinen größten Sieg erreicht, aber eben dabei auch sein Leben verliert. Und dieser sterbende Sieger wird bezeichnet als Nachkomme des Weibes. Wer das Alte Testament nur ein klein bisschen gelesen hat, weiß, dass da immer von Männern die Rede ist. Der Mann so und so zeugte den Sohn so und so und der hatte den Sohn und der den Sohn und der den Sohn. Wenn also hier von einem Nachkommen einer Frau die Rede ist, ist das sicher etwas relativ Ungewöhnliches und ich denke schon ein versteckter Hinweis darauf, dass bei der Geburt dieses sterbenden Siegers offensichtlich eine Frau von Bedeutung war und ein Mann in diesem Fall nicht erwähnt wird. Denn die Bibel sagt ja, dass Gott der Vater von Jesus ist. Wenn Maria dieses auserwählte Werkzeug Gottes ist, dann finde ich es gut, Gott dafür zu danken. Ich finde es nicht gut, wenn man den Schwerpunkt verschiebt und aus Maria eine Miterlöserin macht, wenn man sie vergöttlicht. Ich finde in der Bibel diese Aussagen nicht. Ich denke, das wäre eine Akzentverschiebung. Der ganze biblische Akzent liegt auf Jesus und Maria war einfach ein Werkzeug in der Hand Gottes, um diesen Messias zur Welt zu bringen. Und soweit ich die Bibel verstehe, sonst nichts. Sie ist nicht die Mutter Gottes, sondern sie ist die Mutter Jesu. Es gibt so einen Grundsatz, dass Gleiches nur Gleiches hervorbringen kann. Das heißt, wenn sie einen Gott hervorgebracht hätte, müsste sie selbst Gott sein. Und das geht nicht. Der Vater ist Gott und sie ist die Mutter Jesu. Ich denke, dass wir Gott über ihr loben können, dass aber jeder andere Platz für sie aus meiner Sicht eine Fehlinterpretation ist. Gottes Wirken geschieht durch Menschen hindurch, durch Menschen, die er gebraucht als Werkzeuge in seiner Hand, als Gesegnete, die für andere ein Segen werden. Gottes Wirken wird jetzt hier im Allgemeinen beschrieben von der Maria, die auch ein Lob Gottes äußert. Sie kennen ja den Beginn, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Heiland. Das ist eine schöne Aussage, die viele vielleicht auch als Gebetsgruß verwenden. Und dann heißt es, er hat Reiche leer hinweggeschickt und Hochmütige von ihren Thronen geholt. Das ist interessant. Deutschland gehört ja zu einem der drei reichsten Länder der Welt. Und trotzdem kann es sein, dass Reiche leer hinweggeschickt werden. Das heißt, wir haben einen äußeren Reichtum, aber oft einen inneren Mangel. Die Seele schreit nach Ernährung und mancher stopft dann alles in sich hinein, was er kriegen kann, von psychologischen Praktiken bis hin zu, was weiß ich, irgendwelchen Psychopharmaka und Wodka und Whisky, wobei ich nichts als Getränk dagegen habe, sondern wenn man es benutzt, um irgendeinen ungestillten Lebenshunger zum Schweigen zu bringen, dann denke ich, wird es schlecht. Und viele Formen von Ideologien und was weiß ich, was alles hineingestopft wird, um diese innere Leere zu befriedigen und dabei bleibt man letztlich doch unbefriedigt. Reichtum und Gottlosigkeit sind leider in unserem Land Geschwister. In dem Maß, wie der Wohlstand wächst, wächst die Distanz zu Gott. Einfach weil man sich trösten lässt durch die Dinge, die man sich selbst leisten kann, statt den zu loben und auch dankbar zu sein, von dem wir alles letztlich haben. Unsere Götter heißen Produktivität, Technologie und Kaufkraft. Zumindest ein Teil unserer Götter. Und ich denke, dass diese Götter sehr schnell von dem Drohnen gestoßen werden können, indem sie zum Beispiel durch die Umweltschäden heruntergeholt werden können, die wir mit diesen Göttern zusammen verursachen. Das ist aber nur ein Gedanke, den sicher viele haben. Das heißt, einmal Hochmütige hat er erniedrigt und Niedrige erhöht. Zu diesen Niedrigen gehörte die Maria. Ich denke aber auch an einen Politiker, den viele namentlich kennen, der vor einigen Monaten einen Preis hier im Westen bekommen sollte, zu dem er gar nicht ausreisen dürfte. Ich habe dann seine Rede zumindest schriftlich gelesen, Václav Havel aus der Tschechoslowakei, wo er in dieser Rede über die Bedeutung des Wortes nachdachte. Es ist eine ganz fantastische Rede gewesen, wie das Wort der Menschen untereinander abwägt, was für eine Gültigkeit das hat. Und dann kommt er zum Wort Gottes und freut sich, dass das zuverlässig ist, inhaltsschwer, dass es den Menschen Sinn gibt. Und da dachte ich auch so, jemand, der selbst verfolgt wurde, der im Gefängnis saß, wird dann plötzlich erhöht und bekommt die Führung eines ganzen Landes anvertraut. Gott erniedrigt Gewaltige, holt sie von ihren Drohnen und erhöht Niedrige und überträgt ihnen Verantwortung, sagt hier die Bibel. Und wir können das auch ein Stück weit beobachten. Dann steht hier, er hat Hungrige mit Gütern erfüllt. Hungrige mit Gütern erfüllt. Es gibt ja viele Länder, in denen die Leute hungrig sind jeden Tag, in denen sie nur eine Mahlzeit pro Tag haben, wenn die wirklich gut ausfällt. Ich denke dann an einen Bericht von Schürers aus Haiti, die einfach schrieben über diesen inneren Hunger der Menschen, den sie richtig stellen. Er sagte, da war ein 83-jähriger Pastor, der hat eine Woche lang gepredigt dort in einer bestimmten Gegend und in dieser einen Woche sind 100 Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Sie haben also ihren inneren Hunger stillen lassen durch die Liebe Gottes in Jesus. Ich habe überlegt, wie lange wir als Gemeinde brauchen, bis 100 Menschen hier zum Glauben kommen an Jesus. Die Erfahrung lehrt, dass es ungefähr 10 Jahre wären. Und dort war es eine Woche. Ich meine, es kann sich auch bei uns verändern, aber bisher ist es zumindest etwa so gewesen. Da sieht man, wie der innere Hunger sich befriedigen lässt von Menschen, die an der richtigen Quelle diesen Hunger mit der Liebe Gottes stillen lassen. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hinweggeschickt. Dann heißt es, er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, zu gedenken der Barmherzigkeit, wie er geredet hat zu unseren Vätern, gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Er hat also auch eine Zusage erfüllt, die er Abraham gab. Auf den Abraham berufen sich ja drei Religionen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, und einmal die Juden, dann die Christen und auch die Moslems. Wobei ich denke, das könnte man inhaltlich schon differenzieren. Dem Abraham wurden drei Dinge zugesagt. Er würde ein Land bekommen, ein Volk werden und mit seinem Namen würden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Land, Volk und Segen. Zunächst bezog sich das auf Israel. Es bekam ein Land, wurde ein Volk und hatte Segen. Allerdings sollte es ein Segen werden für die ganze Welt. Ich denke, dass Israel kein Segen für die ganze Welt geworden ist. In manchen Bereichen seiner Geschichte vielleicht mehr eine Belastung als ein Segen, obwohl ich kein Feind der Juden bin, sondern eher ein Freund. Aber ich denke, das kann man einfach aus der Geschichte ein Stück weit sehen. Diese Segenslinie ist in diesem Volk nicht zum Tragen gekommen, weil es den Gehorsam Gott gegenüber verweigert hat. Aber die Segenslinie kam trotzdem zum Tragen, dadurch, dass einer aus diesem Volk, nämlich Jesus, ein Segen für die ganze Welt geworden ist und noch wird für jeden, der sein Herz ihm öffnet. Und wir gehören mit zu dieser Segenslinie Gottes. Nur ist ein Unterschied jetzt zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde. Das Volk Israel bekam ein irdisches Land, während wir Christen eine himmlische Heimat bekommen. Das Volk Israel war ein biologisches Volk, während wir Christen ein geistliches Volk sind auf der ganzen Erde. Bei dem Volk Israel wirkte sich Segen materiell aus, unter anderem, während der Segen bei uns sich geistlich auswirkt in innerem Frieden, in Zuversicht, in Freude, in Vertrauen, in Dankbarkeit und Ähnlichem. Die Segenslinie kommt schon zum Ziel und deshalb wäre es schön, Gott zu fragen, was hast du mit mir vor? Ich möchte auch ein Werkzeug in deiner Hand sein, sei es für eine kleine oder eine große Aufgabe, denn du hast mich in Jesus erwählt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Jesus in mir leben möchte und es auch tut und bereit ist zu segnen und auch ein Segen werden zu lassen für jeden von uns. Herr Jesus, wir loben dich, dass du Mensch geworden bist. Wir danken dir, lieber Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass du auch solche Personen wie Maria, wie Elisabeth, wie Zacharias und mit deiner Verantwortung ausgestattet auch Josef gebraucht hast, um dieses Werk zu begleiten. Wir loben dich, dass du in uns Raum findest, Herr Jesus, und dass du durch uns hindurch wirkst und lebst. Schenke, dass wir dir verfügbar sind. Amen.